Wer gewinnt das neue Rennen im All? Diese Frage beschäftigt im Moment ganz viele, spätestens seitdem Anfang April die Artemis-Mission der USA Menschen so weit ins Weltall gebracht hat wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig sehen wir auch Länder wie China und Indien mit einem enormen Ehrgeiz im Weltraum und Unternehmer wie Elon Musk und Jeff Bezos, die davon träumen, eines Tages eine ganz neue Gesellschaft auf dem Mars zu gründen. Ganz viele Gründe, sich mit dem Weltraum zu beschäftigen. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der bemannten Raumfahrt und die Frage, was sie für unser Leben auf der Erde bedeutet, fasziniert die Menschen seit jeher und umso spannender ist es heute, mit einem Experten darüber zu sprechen, was das bedeutet. Was bedeutet das für den Wettbewerb von Ländern und Regionen? Was bedeutet das für Frieden und Krieg? Und was bedeutet das für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt? Tilman Siebeneicher weiß das alles. Er ist Koordinator im Leibniz Lab Transformationen und Umbrüche, forscht am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und lehrt an der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Siebeneicher.
Hallo, Frau Weidenfeld. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir reden heute über die Weltraummissionen und da sehen wir ja im Augenblick ganz viele Aktivitäten. Wir fahren wieder zum Mond, es gibt große Pläne für den Mars, es gibt auch ganz großen Wettbewerb im erdnahen Orbit um Satelliten und um Beobachtungsmissionen. Als Historiker, was würde man sagen, wie ordnen Sie das ein?
Sie haben sehr recht. Also wenn wir sozusagen in die Nachrichten gucken oder in die Medien grundsätzlich, und Sie haben es gerade auch gesagt, spricht die ganze Welt von einem neuen Wettlauf im Weltraum. Und die Betonung ist, würde ich sagen, es liegt hier tatsächlich auf neu. Denn so ein Wettlauf, wie wir ihn im Moment erleben, genau wie Sie es sagen, mit den Zielen Mars, Mond, auch der erdnahe Orbit mit den ganzen Satelliten, das hat es schon mal gegeben, in den 1960er Jahren nämlich. Also die Verhältnisse waren im Grunde genommen ganz anders. Es gab zwei Supermächte, es gab den Kalten Krieg, die beiden Blöcke, die sich sozusagen gegenüberstanden und die den Wettkampf der Systeme auch im Weltraum ausgetragen haben. Und das mündete dann in einen Wettlauf, der ja im Grunde genommen vieles vorweggenommen hat, was wir heute wieder erleben.
Ja, wir feiern, dass Menschen den Mond von hinten sehen können, dass sie so weit von der Erde entfernt sind oder waren jetzt in den letzten Wochen wie noch nie zuvor. Richtig. Was ist da die Symbolik? Warum feiern wir den Mond, den wir noch nicht mal betreten, nachdem wir in den 70er Jahren schon mal drauf waren?
Richtig. Ja, das ist wirklich verrückt. Auch wenn ich das beobachte, erinnert es mich insofern auch an den ersten Wettlauf im Weltraum, weil tatsächlich, genau wie Sie sagen, hier wieder mit Space Firsts argumentiert wird. Ein wichtiges Kennzeichen dieses ersten Wettlaufs, also wer schafft es zuerst, Menschen in den Weltraum zu bringen, zuerst zum Mond gelangen, Etappenziele zu erreichen, die vorher noch niemand so bewältigt hat. Und das haben wir jetzt wieder eben mit sozusagen der Tatsache oder mit dem Erfolg, dass Menschen weiter vorgedrungen sind ins All als jemals zuvor. Tatsächlich hat Apollo 13 auch den Mond schon umrundet. Also mit Artemis 2 waren gar nicht die ersten Menschen zum ersten Mal hinter dem Mond, sondern das gab es schon vorher. Aber sie sind noch ein Stück weiter hinausgeflogen, um eben diesen Space First einheimsen zu können und zu sagen können, wir waren die Ersten, die das geschafft haben. Und es geht dabei natürlich immer symbolpolitisch um die Darstellung technologischer Überlegenheit. Meistens verknüpft sich das auch mit anderen Überlegenheiten, also moralischer Natur, politischer Natur, aber vermittelt vor allen Dingen über sozusagen die technische Möglichkeit, Machbarkeit, die mit solchen Unternehmen demonstriert werden.
In den 50er, 60er und 70er Jahren war es der Wettbewerb zwischen den USA und der Sowjetunion. Richtig. Was ist denn jetzt anders? Jetzt sind ja viel mehr Leute im Spiel.
Ganz genau. Und ich würde auch sagen, das ist das große Transformationsmoment, was wir seit dem Ende des Kalten Krieges eigentlich erleben, dass der Wettlauf ums All oder zu den Sternen nun ein Unternehmen ist, in dem vielfältige Akteure mitmischen. Also wir haben die China natürlich, die ein sehr ambitioniertes Weltraumprogramm haben und lange Zeit ging man davon aus, dass die Chinesen die Nächsten sein werden, die wieder den Mond betreten werden. Wir haben aber auch Indien.
Die sind auf dem Mond gelandet, richtig, ohne Menschen, richtig. Aber immerhin haben sie die Landung hinbekommen.
Ganz genau so, ganz genau. Das heißt, wir haben vielfältige staatliche Akteure. Wir haben aber vor allen Dingen, das würde ich sagen, ist der ganz bedeutende Unterschied oder das transformative Element seit 1990, auch private Akteure, die jetzt mitmischen.
Das sind Herr Musk und Herr Bezos.
Genau, die Namen haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Und die sind sehr aktiv. Und das sind eben, die sind aber auch ein Stück weit unberechenbarer, weil es sind private, nicht staatliche Akteure, die ganz anderen Logiken folgen, vor allen Dingen kommerziellen Logiken und weniger politischen Logiken, die eben sozusagen den Rahmen gesteckt haben für das erste Space Race.
Also in den letzten Jahrzehnten gab es ja keinen Wettbewerb, sondern Kooperation. Es gab diese internationale Weltraumstation, es gab eher internationale Missionen ins All. Wofür stand das denn, diese Zeit der Kooperation? Und was bedeutet, das soll ja 2031 zu Ende sein, richtig, was bedeutet ein mögliches Ende ohne Nachfolgemission für die globale Zusammenarbeit im Weltraum?
Ja, gute Frage, wichtige Frage. Man kann die ISS sicherlich als ein Relikt des Kalten Krieges oder beziehungsweise seiner Überwindung verstehen. Denn Pläne, eine Raumstation im erdnahen Orbit zu errichten, die gibt es seit Anbeginn sozusagen der Weltraumerschließung, der wird auch immer eine wichtige Funktion zugesprochen. Und die Amerikaner hatten in den 80er Jahren bereits Pläne für so eine Raumstation, Space Station Freedom hieß die damals, also ganz sozusagen im Zeichen des Kalten Krieges. Die Sowjetunion war von Anfang an Vorreiter auf diesem Gebiet. Also die haben in den 60er, 70er Jahren schon angefangen auszuprobieren, wie lange können es Menschen eigentlich im Weltraum sich im Weltraum aufhalten, ohne dass es zu körperlichen Beeinträchtigungen kommt. Das heißt, die haben schon frühzeitig Langzeitexperimente vorgenommen mit eigenen Raumstationen und hatten da sehr viel Erfahrung. Und als dann 1990 der eiserne Vorhang fiel oder 1989 der eiserne Vorhang fiel und sozusagen die blockpolitischen Konstellationen des Kalten Krieges sich aufzulösen begannen, hat man angefangen, aufeinander zuzugehen. Also die Amerikaner haben gesehen, sie kommen nicht weiter mit ihren Plänen. Die Russen haben jede Menge Expertise. Und im Grunde genommen das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama damals gesagt hat, war sozusagen ein Neuanfang im Weltraum, der eben sozusagen auf internationale Kooperation setzte. Aber man muss dazu sagen, auch wenn die ISS eine Gemeinschaftsproduktion der früheren Feinde oder Widersacher des Kalten Krieges war, war es doch nicht eine ganz inklusive Veranstaltung. Also die Europäer waren auch an Bord, haben eine wichtige Funktion gehabt, haben ein Forschungsmodul gebaut, das sie der Station beigesteuert haben. Aber die Chinesen waren von Anfang an nicht dabei. Und daran sieht man, dass sich im Grunde genommen Gegensätze, wie sie den Kalten Krieg beherrschten, nach dem Kalten Krieg in anderer Form im Grunde genommen fortsetzen.
Heute wissen wir ja, dass das Ende der Geschichte, das der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama proklamiert hat, indem er angenommen hat, dass der Kommunismus und der Sozialismus endgültig besiegt sind und dass jetzt eben alle Länder, alle Regionen der Welt sich mehr oder weniger dem westlichen Modell annähern oder es dann auch kopieren. Heute wissen wir, dass es nicht eingetroffen ist. Wenn wir jetzt den neuen Wettbewerb sehen, heißt es, dass der Krieg oder dass die militärischen Auseinandersetzungen, die wir im Moment auf der Erde haben, sich demnächst auch im Weltraum ereignen werden?
Das tun sie schon. Also muss man dazu sagen, das beste Beispiel ist der Ukraine-Krieg. Also wir alle haben, oder vielleicht viele von Ihnen haben vielleicht schon davon gehört, dass das Starlink-Satellitensystem, was von Elon Musk betrieben wird, enorm große Bedeutung für die Koordinierung und Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte hat. Und es gab zwischenzeitlich ja auch Phasen, wo Elon Musk, der zunächst gesagt hat, ja, er stellt das den Ukrainern zur Verfügung, er stellt es ihnen auch kostenlos zur Verfügung, das zwischenzeitlich mal abgestellt hat, dann mussten Regierungen intervenieren und sozusagen Musk bedrängen, das wieder aufzunehmen und ihn dann auch dafür zu bezahlen, weil auf einmal wollte er dann doch Geld dafür haben. Also man sieht, dass sozusagen Krieg ohne die Komponente Weltraum heute eigentlich nicht mehr denkbar ist, dass aber eben die Einbindung von privaten Akteuren das Ganze eben nochmal ein Vielfaches unberechenbarer macht.
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere, die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns dann noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Wo liegt denn eigentlich der Ursprung dieser Haltung?
Ja, der liegt tatsächlich in den 1930er und 1940er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also so weit müssen wir zurückgehen. Und wenn wir so weit zurückgehen, wird auch relativ deutlich, dass die Erschließung des Weltalls im Grunde von Anfang an ein militärisches Projekt war.
Das war der Kampf gegen Hitler und die Vermutung, dass die Nationalsozialisten in der Lage sind, eine Weltraumwaffe zu entwickeln in kurzer Zeit.
Ganz genau. Also die Nazis haben ab 1935, 36 angefangen in Peenemünde, der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, ballistische Raketen zu entwickeln. Da waren solch berühmten Leute wie Werner von Braun beteiligt, den wir ja alle kennen als Vater des amerikanischen Mondprogramms. Das Ziel war aber damals eben nicht, oder beziehungsweise Werner von Braun und seine Kollegen sollten später immer wieder behaupten, dass sie damals in Peenemünde schon eigentlich an der Erschließung des Weltraums und entsprechender Technologien gearbeitet haben. Tatsächlich haben sie ballistische Raketen hergestellt, die berüchtigte V2 oder A4, Aggregat 4, so nannten sie das damals. Die Nazis haben es dann Vergeltungswaffe genannt. Und das waren Terrorwaffen, mit denen ganz Europa terrorisiert wurde. Und die aber so eine Wirkung, also die wurden ja auch als Wunderwaffen damals von der nationalsozialistischen Propaganda eingeführt. Diese Waffen haben unter den Siegermächten so Eindruck gemacht, dass sie gesagt haben, wir müssen uns in den Besitz dieser Technologie bringen. Und ab 45, also mit Kriegsende, ging ein Wettrennen auf der Erde los, so könnte man sagen, unter den Siegermächten, die sich eben versucht haben, in den Besitz dieser Unterlagen und der Wissensbestände dieser Technologie zu bringen, um dann ballistische Raketen zu entwickeln, die Atomsprengköpfe transportieren konnten. Das ist ja sozusagen der Anfang des Kalten Krieges, dass sich die Sowjetunion, die Franzosen, die Briten, die Amerikaner Atomwaffen besorgen, aber eben noch nicht über die Mittel verfügen, diese auch zum Gegner zu bringen. Und da kommt dann Raketen eine entscheidende Bedeutung zu.
Also, dann müssen wir nochmal auf das Jahr 1945 gucken. Die V2, also die Vergeltungswaffe 2. Aber sie ist nicht denkbar ohne ein Atomprogramm, ohne Atombomben, wie sie dann in Hiroshima und Nagasaki 1945 von Flugzeugen abgeworfen wurden.
Richtig.
Also, die wurden
genau.
Nicht mit Raketen geschossen, genau. Sondern die wurden mit Flugzeugen abgeworfen. Und man versuchte anschließend, Interkontinentalraketen zu entwickeln, um diese Atombomben oder Atomsprengköpfe dann dem Feind sozusagen ins eigene Gebiet schießen zu können.
Ganz genau.
Es war ja nach 1945 auch immer so ein Systemwettbewerb. Es ging ja immer um die Frage, wer ist eigentlich besser, die Kommunisten Richtig. Oder die Kapitalisten, wenn es um Technologie geht.
Richtig. Und man muss sozusagen dazu auch noch sagen, dass natürlich die Welt mitbekommen hat und darauf geachtet hat, was passiert nach 1945 mit diesen Raketen, mit dem Atom. Es gibt ja auch eine große Atomeuphorie zu der Zeit. Aber der Blick auf das Weltraumprogramm war sehr skeptisch, weil man doch sozusagen den Eindruck hatte, die Supermächte betreiben das eigentlich nur aus militärischen Interessen. Und dann haben wir 1957, Chruschtschow werden russische ballistische Raketen vorgeführt und er fragt, naja, kann man nicht vielleicht auch irgendwas anderes draufpacken? Also muss es ausgerechnet ein Atomsprengkopf sein und seine Konstrukteure sagen ihm nein, wir können auch eine andere Nutzlast darauf bringen. Und so kommt halt die Idee mit Sputnik zustande, dass die Sowjets die Idee haben, na gut, dann packen wir einen Satelliten drauf Die Rakete wird abgeschossen. Wir hören aus dem All, beep, beep, beep. Die ganze Welt hört das. Und es gibt den sogenannten Sputnik-Schock, genau wie Sie sagen. Also der Eindruck, die Sowjets verfügen über Technologien, die dem Westen überlegen sind und damit auch über eine militärische Überlegenheit, die potenziell bedrohlich ist. Und so kommt es, dass im Grunde genommen ein PR-Stunt, so könnte man den Sputnik eigentlich bezeichnen, denn es war hier sozusagen der Versuch, die militärischen Interessen zu überspielen oder zu verdecken, indem man eben auch sozusagen den zivilen Nutzen dieser Technologie herausstreicht. Aber der war von Anfang an zweitrangiger Natur, muss man dazu sagen.
Wobei eben der Sputnik-Schock ja wahnsinnig Eindruck gemacht hat in den USA, die eben auf einmal das Gefühl hatten, hey, die anderen sind besser und schneller als wir. Und dieser Schock hat ja dann zur Apollo-Mission geführt, also zu diesem großen Anlauf von John F. Kennedy damals.
Ganz genau. Also die NASA gründet sich dann Ende der 1950er Jahre und ist im Grunde genommen ein Feigenblatt, was die militärischen Aktivitäten verdecken soll. Das wird auch ganz offen so intern so kommuniziert. Und die NASA braucht ein Programm. Und wir sehen, dass die Sowjets mit den Space First, ich sagte das ja bereits, also auf Sputnik folgt dann 1961 Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, 2 Jahre später Valentina Tereshkova, die erste Frau im Weltraum. Also die Sowjets sammeln ein Space First nach dem nächsten und die Amerikaner fühlen sich herausgefordert und Kennedy sagt dann, wir werden die Ersten sein, die innerhalb von 10 Jahren auf dem Mond landen werden. Und dann wird unter enormen Aufwand finanzieller, technischer, ökonomischer Ressourcen wird dann das Apollo-Programm gestartet.
Es gab ja jetzt nicht nur den Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion um die Frage, wer ist zuerst am Mond, auf dem Mond, im Weltraum, sondern den gab es ja auch in Deutschland. Es gab in der Bundesrepublik eine Weltraummission oder Weltraumforschung, die gab es in der DDR auch. Und das ist eine der schlimmsten Niederlagen der westdeutschen Weltraumforschung gewesen, dass sich sozusagen der Sputnik-Schock auch in Deutschland ereignet hat. Was war das?
Das kann man so sagen, ganz genau. Also das ist wirklich eines der größten Erfolge der DDR, dass mit Sigmund Jähn, der auch als einer der größten Helden der DDR bezeichnet wird, es tatsächlich gelang, dass ein Ostdeutscher vor einem Westdeutschen im Weltraum war. Und die SED hat natürlich im August 78, als Sigmund Jähn in den Weltraum aufbrach, dann ganz stolz tituliert, Sigmund Jähn, der erste Deutsche im Weltraum, ein Bürger der DDR. Und tatsächlich kann man sozusagen wirklich sagen, das, was sozusagen zwischen den USA und der Sowjetunion im Großen ablief, im Kleinen auch in Deutschland ablief. Also dieser Systemkonflikt, welches Deutschland ist das bessere Deutschland, das technologisch besser aufgestellte, das moralisch auch bessere Deutschland, tatsächlich in einem deutsch-deutschen Space Race, so könnte man das sagen, sich niederschlägt.
Und dann hat es eben noch bis 1983 gedauert, bis Ulf Merbold auch ins All fahren durfte als Westdeutscher, als erster
richtig,
Westdeutscher.
Richtig, das ist ganz spannend. Also diese im Westen hat das Ganze viel mehr Vorlauf. Also mit dem Post-Apollo-Programm, was nach dem Ende des Apollo-Programms 1972 einsetzt, laden die Amerikaner europäische Alliierte ein, sich an dem Post-Apollo-Programm zu beteiligen. Und vor allen Dingen Westdeutschland macht sich dann in Europa sehr stark dafür, in die bemannte Raumfahrt einzusteigen. Sie entwickeln dann ein Forschungslabor, das Teil des Space Transportation Systems ist, wie das Space Shuttle im NASA-Jargon genannt wurde. Und das ermöglicht dann auch westdeutschen Astronauten, vor allen Dingen ausschließlich Männer zu der Zeit, in den Weltraum zu fliegen. Das beginnt in den 70er Jahren und dann offenbar als Reaktion darauf, das ist in den Quellen nicht so ganz eindeutig herzustellen, jedenfalls verkünden die Sowjets Ende der 70er Jahre das sogenannte Interkosmos-Programm. Das ist ein sowjetisches Programm, das Angehörigen aus sowjetischen Brüderländern oder sozialistischen Brüderländern ermöglicht, in den Weltraum zu fliegen. Mhm. Und zwar kostenlos, anders als im Westen. Und das sind, da werden dann aus ganz Europa Astronauten in der Sowjetunion ausgebildet und die fliegen dann ab dem Sommer 1978 in den Weltraum.
Eine Frage noch dazu, weil es wird ja auch immer argumentiert, die Sowjetunion und auch die DDR sei einfach nur deshalb früher dran gewesen, weil bei dem Kosmonauten-Helden-Mythos eben immer auch eine Rolle gespielt habe, dass man sein Leben opfern würde für das Vaterland, für den Ruhm. Während in Westdeutschland oder eben auch damals jedenfalls noch in den amerikanischen Missionen das Prinzip Vorsicht bei allen Unfällen, die sich dann hinterher ereignet haben, aber das Prinzip Vorsicht wichtiger war.
Ganz genau, kann man ganz sicher so sagen. Und der Weltraum ist vor allen Dingen insofern total wichtig in den staatssozialistischen Systemen, weil der Kommunismus, Sie haben es schon angedeutet, ja tatsächlich ein sehr kämpferisches Ethos hat und von allen seinen Bürgerinnen unbedingten Einsatz, Disziplin, Gehorsam, Mut verlangt, sozusagen all diese Eigenschaften, die es in den Klassenkämpfen des frühen 20. Jahrhunderts braucht. Und die lassen sich im Grunde genommen nun auf den Weltraum übertragen. Also die Leute, die es brauchte, um der kommunistischen Revolution auf der Erde zum Sieg zu verhelfen, die braucht es im Grunde genommen auch im Weltraum. Und es sind, Sigmund Jähn war Fliegerpilot, also Soldat, es passt dann auch, aber er war unglaublich populär, vor allen Dingen unter den Jugendlichen und Kindern. Das heißt, der SED gelingt es tatsächlich mit Sigmund Jähn, eine zeitgemäßere Form des Staatssozialismus zumindest zu propagieren.
Und einen Nationalhelden zu schaffen.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Und vor allen Dingen im Systemwettstreit mit dem großen Bruder eben einen erheblich wichtigen Sieg davongetragen zu haben. Ganz genau.
Ist es denn heute immer noch so, dass man sagt, wir müssen zeigen, dass unser politisches System das leistungsfähigere ist?
Ich denke, sozusagen diese klaren ideologischen Gegensätze zwischen Kommunismus und Liberalismus, die den Kalten Krieg beherrscht haben, die sind heute so im Grunde genommen nicht mehr so richtig greifbar. Vor allen Dingen auch, weil wir ja auch politische, also private Akteure haben, die sozusagen ihre eigene Politik verfolgen und da mitmischen. Insofern sind die Gegensätze, die Fronten längst nicht mehr so klar, wie sie das im ersten Space Age waren.
Ist es umgekehrt heute so, dass die Vorstellung, wer den Weltraum beherrscht, hat auch auf der Erde das Sagen, dass die stärker ist?
Stärker würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann ist das in den 50er, 60er Jahren extrem ausgeprägt. Man glaubt, wer sozusagen den Mond beherrscht, beherrscht die Erde, weil das ist sozusagen eine Raumstation, die man dann bewaffnen kann und dann kann man jeden Punkt auf der Erde nicht nur kontrollieren, sondern notfalls auch angreifen. Das ist nicht mehr ganz so klar heute, gerade auch was die Bedeutung des Mondes betrifft. Aber natürlich sind durch die Satellitentechnik einfach Verhältnisse geschaffen worden, die fundamental unser alltägliches Geschäft auf der Erde beeinflussen. Das betrifft die zivile Dimension. Also alles, was wir sozusagen als Digitalisierung bezeichnen, ist im Grunde genommen ohne die Infrastrukturen im Weltraum nicht möglich. Das betrifft aber eben auch die Auseinandersetzung von Konflikten. Angefangen bei der Überwachung bis hin zur Aufklärung und dann eben, ich sagte es ja bereits mit Starlink, auch Systeme, die dann direkt zur Gefechtsfeldüberwachung, Koordination und dergleichen mehr eingesetzt werden.
Wann ist es passiert, dass eben dieser Mythos, der Mensch kann ins All und kann da eine gesellschaftliche Vision möglicherweise leben oder realisieren, die auf der Erde nicht möglich ist? Wo gibt's da einen historischen Punkt, wo man sagen würde, da hat es angefangen?
Ja, Sie sprechen hier eine extrem wichtige Dimension an, nämlich die spirituelle Dimension, diese ganzen Weltraumerschließung. Also wenn wir zurückdenken, dann ist der Weltraum oder der Himmel vielmehr ja der Ort, an dem die Toten sich aufhalten, beziehungsweise die Götter. Also ein Ort, der für Menschen prinzipiell unzugänglich ist. Und erst mit der Aufklärung sozusagen und auch mit der industriellen Revolution, in dem sozusagen dann auch die notwendige Technik sich langsam abzeichnet und entwickelt wird, wird dann auch klar, dass der Mensch in den Weltraum möglicherweise fliegen kann. Also das ist eine Idee, die natürlich die alten Griechen schon beschäftigt hat. Das gibt es immer wieder, die Vorstellung, dass die Menschen sich über die Schwerkraft erheben und im Grunde genommen in göttliche Sphären vordringen. Dieses Momentum gewinnt dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts enorm an Gewicht und also angefangen, wenn man sich sozusagen die Apollo-Missionen anguckt, Apollo 8, die zelebrieren eine Weihnachtsmesse. Wir haben diese Vorstellung, die ganz stark im Astrofuturismus, das ist so bezeichnet man sozusagen die Denkhaltung, die sich mit der Eroberung des Weltraums verbindet, eine ganz starke spirituelle Dimension, die eben von einer Erneuerung oder Wiedergeburt der Menschheit im Weltraum ausgeht und sozusagen von die die Vorstellung verfolgt, all das, was wir auf der Erde falsch gemacht haben, können wir im Grunde genommen im Weltraum besser machen, neu machen, anders machen. Wir können, vor allen Dingen in Amerika verknüpft sich das häufig mit so einem Siedlerimperialismus, möchte man fast sagen. Also der Frontier-Mythos ist ja sowieso in der amerikanischen Geschichte extrem verankert. Also, dass es immer eine neue Grenze braucht, die Amerika überschreiten muss, um sich seiner eigenen Identität und Macht zu vergewissern. Und dass das im Grunde genommen mitgenommen wird in den Weltraum. Und hier ständig neue Grenzen überschritten werden, die eben auch viel mit Erneuerung und ja, Wiederbelebung spiritueller Art zu tun haben.
Bis zum 18. Jahrhundert war die Vorstellung, dass man den Himmel erobert, eben auch immer die Herausforderung der Götter oder die Herausforderung des Glaubens, also Daedalus und Ikarus, die eben der Sonne oder von denen einer der Sonne zu nahe kommt und dann natürlich abstürzt und abgestraft wird, dann mit dem Zurückgehen des Glaubens, des Glaubens an einen Gott, der im Himmel wohnt, wird es eben möglich, den Weltraum als menschliche Sphäre, als feindliche, aber eben als menschliche Sphäre überhaupt zu denken. Nun wird ja immer argumentiert, Raumfahrt bringt Fortschritt, bringt auch wirtschaftlichen Fortschritt, also wird auch unser Leben auf der Erde besser machen. Ist das so?
Das kann man eigentlich nicht sagen. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, doch ein Narrativ, das vor allen Dingen der Propaganda zu schulden ist. Denn man muss sich vergewissern, dass es ein unglaublich kostenaufwendiges Unternehmen ist. Das gilt erst recht, wenn Menschen im Spiel sind, weil sozusagen die Sicherheitssysteme dann viel elaborierter sein müssen, als das bei unbemannten Raumfahrzeugen der Fall ist. Und tatsächlich hat man gemerkt, dass sozusagen der unmittelbare finanzielle Nutzen oder auch sozusagen Weiterverwendung auf der Erde, die berühmte Spin-off-Theorie, das ist eben sozusagen das Narrativ, das von Anfang an existiert, um diese ganzen Aufwendungen zu rechtfertigen, sich eigentlich nicht bewahrheitet hat.
Ja, ist das wirklich so? Ich meine, klar, diesen Witz von der Teflon-Pfanne, den kennen alle, ja, ne? Dass eben die amerikanische Mondmission am Ende eben nur dazu geführt hat, dass wir heute mit weniger Fett braten können. Auf der anderen Seite hat ja gerade in den letzten Jahren total Konjunktur gemacht, diese Vorstellung einer Mission Economy, also dass man eine große Mission braucht, damit man dann ein innovatives Zeitalter auslöst damit.
Ja, naja, Sie haben recht. Und wenn man das sozusagen unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung betrachtet, dann ist das möglicherweise auch so. Also ich meine, wir alle kennen sozusagen die Navigationsgeräte in unserem Auto. Und das ist im Grunde genommen ein Spin-off von Weltraumtechnologien. Also GPS ist eine Erfindung des Militärs gewesen, die sozusagen den Truppen dazu dienen sollte, jederzeit wirklich genau zu bestimmen, wo man sich aufhält. Und tatsächlich ist GPS heute was, über das wir im Alltag, Busfahrer, Taxiunternehmer, wir alle irgendwie verfügen, Zugriff drauf haben. Ob das unser Leben aber wirklich besser gemacht hat oder inwieweit wir auch sozusagen ökonomisch davon profitieren, würde ich sagen, steht noch mal auf einem anderen Blatt.
Naja, also ich meine, wenn man die Geschichte, zumindest die Geschichten hört, die über das Silicon Valley erzählt werden, über das Entstehen der Plattformökonomie, über die Entwicklung des Internets, dann spielt ja da eben immer auch eine ganz große Rolle, dass das Pentagon, also das Verteidigungsministerium der USA, massive Summen zur Verfügung gestellt hat, um eben in dieser Mission dann am Ende auch voranzukommen. Also ist es nicht eigentlich doch so, dass man sagt, so ein innovatives Ökosystem braucht eine solche Mission?
Schwierig. Also tatsächlich kann es sozusagen als Vision durchaus mobilisierend sein, eben nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch. Gleichzeitig würde ich das schon so sehen, dass sozusagen die Befürworter dann doch eher sozusagen in den Arkanbereichen von Politik und Wirtschaft sind. Also die breite Gesellschaft eben jetzt solche Missionen wie Artemis zu sehen bekommt und das sicherlich auch mit einer gewissen Anteilnahme verfolgt und es auch kurzfristige Hypes entstehen können. Aber dass eine Gesellschaft sozusagen als Ganzes sozusagen auf das Projekt Weltraum vereidigt werden kann und es sozusagen auch geschlossen mitträgt, sehe ich eher nicht.
Sie haben am Anfang schon gesagt, Die aktuelle Weltraummission ist eine, die eben nicht von Nationalstaaten vor allem getrieben wird, sondern eben auch von Milliardären. Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und Amazon-Milliardär, Elon Musk, der Tesla-Gründer und Tesla-Milliardär. Treiben die vielleicht im Moment den Fortschritt viel stärker als China, USA, Russland, Indien, die zum Mond und zum Mars wollen?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, diese Personen damit einzubeziehen. Denn tatsächlich verfolgen die ja sehr ambitionierte Pläne. Also Musk, der auf dem Mars eine neue Gesellschaft gründen will. Und wenn man sich anguckt, dann widersprechen vielleicht die Zahlen auch dem, was ich eben gesagt habe. Es gibt relativ viele Menschen, die sich schon sozusagen eingetragen haben in Listen, dass sie mit zum Mars fliegen wollen und da eine neue Gesellschaft gründen wollen. Wir haben es ja bei Jeff Bezos, da werden ja schon Weltraumflüge verkauft. Die sind zurzeit noch so teuer, dass es tatsächlich eine Angelegenheit der Privilegierten ist. Bei Musk und der Mars-Mission ist das vielleicht ein bisschen anders. Hier ist aber sozusagen in Rechnung zu stellen, würde ich sagen, dass man sich angucken muss, was für Gesellschaften wollen die denn dann eigentlich da gründen auf dem Mars? Die Ideologien, die dahinter stehen, die sind sozusagen, was ihre liberalen, demokratischen Grundsätze betrifft, durchaus fragwürdig. Und man muss sich bedenken, also man muss immer bedenken, dass der Weltraum eine extrem lebensfeindliche Umgebung ist. Also wir sehen das ja auch an allen Astronauten, die bisher, Astronautinnen auch, die bisher sozusagen in den Weltraum vorgedrungen sind. Autonomie, Freiheit, davon kann da im Grunde genommen keine Rede sein. Also deren Missionen sind so durchstrukturiert und werden ja auch von der Erde koordiniert und kontrolliert, dass die Menschen dort im Grunde genommen nur Schalter umlegen und Knöpfe drücken, aber eigentlich keinerlei Selbstbestimmung oder Handlungsmacht haben, sondern ausführende Organe anderer Organisationen und Pläne sind. Und wenn man sich sozusagen das als grundsätzliche Bedingung des Lebens im Weltraum vorstellt, dann drängen sich für mich eher totalitäre Utopien auf als tatsächlich freiheitlich-demokratische.
Dem entnehme ich, dass Sie sich jetzt nicht bewerben würden, mitzufahren. aber was, wer entscheidet denn eigentlich? Sie sagen ja gerade so, das, was die vorhaben, ist eben nichts von dem, was man sich in Europa unter einem zivilisierten, selbstbestimmten und demokratischen Leben vorstellt. Wer entscheidet denn künftig über die Nutzung und dann eben auch den Besitz des Weltraums, also die Eigentumsrechte auf dem Mars? Auch Artemis will ja auf den Mars. Ist ja eine Mars-Mission geplant.
Richtig. Ja, das ist die große Frage. Also wir haben in den 60er Jahren Weltraumverträge werden abgeschlossen unter dem Dach der UNO. Da geht es aber um staatliche Akteure. Und es geht auf jeden Fall darum, sozusagen ein verbindliches und für alle geltendes Korsett an Regeln, an Konventionen zu erstellen. Das ist damals schon nicht wirklich tragfähig, weil es sozusagen politischen und dann tendenziell auch militärischen Interessen immer untergeordnet ist. Sowas gibt es seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Und nochmal, das würde ich sagen, ist wirklich das große transformative Moment sozusagen in der Erschließung des Weltraums, dass wir es im Grunde genommen mit einem neuen Wilden Westen da zu tun haben. Das war in den 60er Jahren schon so. Die Amerikaner sind auf dem Mond, pflanzen ihre Flagge ein und sagen, so, das gehört uns. Und wenn Musk zuerst auf dem Mars ist, dann wird er vielleicht die Tesla-Flagge einpflanzen und wird sagen, so, das gehört jetzt Tesla. Das wissen wir nicht. Aber es gibt keine Instanzen, die das irgendwie kontrollieren oder regulieren könnten.
Noch ein Wort zu Europa.
Von Anfang an ein sehr ambitionierter, sehr wichtiger Akteur, die von Anfang an mitspielen wollten. Europa hat von Anfang an versucht, eben auch unter dem Eindruck der zurückliegenden Vergangenheit, also des Zweiten Weltkriegs und des nationalsozialistischen Regimes, eine entschieden multilaterale und friedliche Weltraumpolitik zu betreiben. Und wenn man sich das anguckt, was sie so an Projekten und Programmen initiiert haben, dann sind die wirklich friedlich und dem Fortschritt verpflichtet. Tatsächlich hat Europa aber nie über die Technologien gehabt, diese Programme auch eigenständig und allein durchsetzen zu können, sondern sie waren immer angewiesen auf die USA mit Raketen, mit dem Space Shuttle, die sozusagen die Mittel und Technologien hatten, um die Technologien der Europäer überhaupt in den Weltraum zu bringen. Und insofern unterlag das Ganze dann doch politischen, militärischen Logiken, die Europäer nur zum Teil beeinflussen konnten. Und das ist auch Das ist auch jetzt der Punkt, genau. Die Europäer sind bei der ISS dabei, und so wird's die auch Europäer bleiben. Sind bei Artemis dabei gewesen. Also das Versorgungsmodul ist der ganze Stolz der ESA im Moment. Und es wird ihnen wahrscheinlich auch helfen dabei, bei der nächsten Mission, die dann zum Mond geht, dass dann auch ein Europäer oder eine Europäerin dabei ist. Aber darüber hinaus muss man auch sagen, dass die Europäische Weltraumgemeinschaft, also die ESA, eine schwierige Einheit war. Also wir haben da die Franzosen, die tendenziell immer eine andere Politik verfolgt haben als die Briten und dann wieder die Deutschen. Das ist im Grunde genommen an sich schon eine schwer einzuschätzende politische Kraft.
Herr Siebenreicher, vielen Dank.
Sehr gern. Hat großen Spaß gemacht.
Und ganz herzlichen Dank Ihnen und euch auch fürs Zuhören. Alle guten Grüße, bis zur nächsten Woche. Ihre und eure Ursula Weidenfeld.